Ja, vielen Dank schon mal fürs Vorlesen des Psalms. Nimmt mir gleich Zeit, die ich in der Predigt bräuchte. Genau, deswegen vielen Dank euch dreien. Vielleicht ganz kurz, bevor ich zu der Predigt selbst komme, ein paar Worte zum Hintergrund der Predigt. Das ist gar nicht meine Predigt eigentlich, die ich jetzt halte. Das ist eigentlich ein Produkt unseres Hauskreises. Also als Hauskreis haben wir zusammen Bibel studiert und dann haben wir so total die schönen Zusammenhänge gefunden. Und dann dachte ich mir, oh, das ist so schön, das muss man eigentlich in eine Predigt packen und allen mitgeben. Das mache ich heute. Einfach mal unser Hauskreisprodukt vorstellen. Und vielleicht für dich, falls du noch in keinem Hauskreis bist, das lohnt sich. Also geh in einen Hauskreis, da studiert man zusammen Gottes Wort und kann richtig viel mitnehmen. Also falls du noch keinen Hauskreis hast, mach dich auf die Suche, frag die Gemeindeleitung oder wo auch immer. Im Hauskreis bist du gut aufgehoben. Genau, das kurz vorweg. Also zur Predigt selbst. Ich habe euch heute eine Postkarte mitgebracht. Mit einem, wie ich finde, sehr inhaltsreichen Satz darauf. Männer haben auch Gefühle. Hunger und Durst zum Beispiel. Ich weiß nicht, was du empfindest, wenn du diesen Satz liest. Ich muss sagen, im ersten Augenblick fand ich ihn irgendwie witzig. Irgendwie, weil er halt total das Klischee bedient. Ne? Also Frauen sind die Emotionalen und die Männer sind total das Gegenteil, total ruhig und emotionslos. Und es sind Gegenteile, also zumindest laut dem Klischee. Und das wird auch, glaube ich, überall in der Gesellschaft wiedergespiegelt. Aber ist das so? Also ist das wirklich so, dass es diesen krassen Unterschied gibt zwischen emotionsvollen Frauen und emotionslosen Männern? Die Frage habe ich mir gestellt. Und ich glaube schon, dass es gewisse Unterschiede gibt. Also ich glaube, die durchschnittliche Frau redet auf jeden Fall mehr über ihre Gefühle als der durchschnittliche Mann. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass sowohl Männer als auch Frauen Emotionen in sich tragen, Gefühle in sich tragen, Empfindungen oder nenn es, wie du willst. Warum kann ich das so steil behaupten? Ganz einfach, weil Mann und Frau beide von Gott geschaffen wurden. Mann und Frau gehen beide auf Gott zurück und Gott selbst ist emotional. Gott selbst hat Gefühle und wenn wir in seinem Bild geschaffen sind, dann überträgt sich das auch auf uns. In der Bibel finden wir das an ganz vielen Stellen, dass Gott Gefühle hat. Sowohl im Alten Testament schon, als auch im Neuen Testament, besonders wenn wir dann Jesus sehen, der wird als total emotional dargestellt. Also der ist immer wieder richtig innerlich bewegt, der freut sich und jubelt richtig, aber der ist auch manchmal total traurig und weint. Und der ist auch mal wütend und wird laut. Also Jesus hat die komplette Gefühlsbreite abgebildet. Jesus selbst ist emotional und ich glaube, Gott als dreieiniger Gott ist emotional. Und in dem Sinne können wir auch dankbar sein, dass wir Emotionen haben. Also ich glaube, Gefühle sind etwas Gutes, etwas Schönes, eben weil sie auf Gott zurückgehen. Und Gefühle können etwas sehr Starkes sein, etwas sehr Beflügelndes. Manchmal ist der eigene Verstand so träge und dann können die Gefühle einem so auf die Sprünge helfen und einmal ein bisschen in Gang bringen. Problem ist nur bei Gefühlen, ja, dass es den Sündenfall gab, ne? Dass wir Menschen Sünde in uns tragen und das wirkt sich auch auf unsere Gefühle aus. Und es gibt eben heute nicht mehr nur gute Gefühle. Es kann sein, dass du Gefühle in dir hast, die Gottes Wesen nicht so widerspiegeln, die vielleicht gegen ihn arbeiten, die vielleicht dich zum Bösen verleiten wollen oder die dich anlügen, die trügerisch sind. Und so ist es ein bisschen schwierig. Es gibt irgendwie so beides, ne? Es gibt so richtig gute, Gott wohlgefällige Gefühle und es gibt so richtig schlechte, Gott widerstrebende Gefühle. Und ich habe festgestellt, das ist gar nicht so leicht, die einzuordnen im Alltag. Also wenn ich irgendwas empfinde, irgendeine Emotion in mir trage, ist das jetzt was Gutes, etwas, was förderlich ist oder etwas Schlechtes? Und noch schwieriger ist es, weil Gefühle so bunt sind. Und Gefühle auch mal in einem Augenblick gut sein können, im anderen schlecht. Also es kann sein, dass ich in einem Augenblick irgendein Gefühl habe, irgendeine Emotion habe und die ist angebracht und gut. Und in einer anderen Situation habe ich genau das gleiche Gefühl, aber da ist das nicht angebracht. Kleines Beispiel, wenn ich wütend bin, dann ist das selten etwas Gutes. Dann führt das eigentlich nur zur Sünde, so wie ich mich kenne. Jakobus schreibt sehr treffend in Jakobus 1, Vers 20, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Also ganz klar, Zorn, Wut, schlecht. Ne? Also kann man als ganz schlecht einsortieren, als ein Gefühl, das nicht förderlich ist. Ähnlich werden wir es wahrscheinlich auch bei anderen Emotionen machen. Hass zum Beispiel. Eifersucht. Wenn wir ganz klar sagen, sind Gefühle, sind nicht förderlich, sollte ich als Christ bekämpfen, weil die Gottes Wesen nicht widerspiegeln. Aber das Spannende ist, schaut mal in die Bibel rein, da werden genau diese Gefühle auch mit Gott in Verbindung gebracht. Gott wird als eifersüchtig dargestellt. Er wird in 2. Mose als der Eifersüchtige beschrieben. Er ist eifersüchtig auf sein Volk, wenn es fremden Göttern nachläuft. Und im Zusammenhang ist ganz klar, dass es jetzt irgendwie nichts Schlechtes, nein, es ist etwas Gutes, etwas Angebrachtes, dass Gott an dieser Stelle eifersüchtig ist. Gott wird mit Hass in Verbindung gebracht. Gott hasst die Sünde. Und im Psalm 11 heißt es auch, dass Gott den Gottlosen hasst. Und Gott wird auch immer wieder als zornig beschrieben, wenn er Gericht übt. Oder auch bei Jesus zum Beispiel in der Tempelreinigung, da ist er voller Eifer und treibt die ganzen Leute voller Wut aus dem Tempel heraus. Spannend, oder? Diese Gefühle, die wir eigentlich als etwas Negatives einordnen und auch mit Recht, würde ich sagen, können bei Gott unter gewissen Umständen etwas Positives sein. Spannend ist auch, dass es auch genau andersrum sein kann. Gefühle, die wir eigentlich als etwas Positives darstellen oder etwas Positives einordnen, können manchmal falsch sein, fehl am Platz. Freude zum Beispiel oder Liebe. Wenn wir sagen, boah, das sind gute Dinge, nach denen sollen wir streben, das ist sogar Frucht des Geistes. Ja, was ist mit Freude an bösen Dingen? Was ist, wenn ich etwas liebe, das Gott hasst? Schwierig, ne? Paulus schreibt einmal über seinen ehemaligen Mitarbeiter Demas, dass der den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat. Da können wir ja sagen, hey, Liebe ist was Göttliches, was Gutes, ne? Aber nein, hier ist das eindeutig etwas Falsches, etwas Schlechtes. Er hat die Welt liebgewonnen, also das, was nicht in Gott ist. Und wenn man dann 1. Johannes 2 dazu nimmt, wo es heißt, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Dann wird deutlich, es gibt eine Liebe, die falsch ist, die schlecht ist, die gottlos ist. Ach, Gefühle, kompliziertes Thema, oder? Trotzdem habe ich mich entschieden, ne, mit euch hier darüber zu reden, weil ich glaube, dass das Ganze mit uns zu tun hat, weil wir alle in irgendeiner Form mit Gefühlen zu tun haben. Manche zeigen die nicht so nach außen, aber in uns drin sind sie. Und es ist schwierig, mit ihnen umzugehen. Einerseits mit ihnen überhaupt fertig zu werden und andererseits sie wirklich auch im christlichen Rahmen gut einzuordnen. Und ich habe mir jetzt diese Frage hier gestellt. Wie soll ich als Christ mit meinen Gefühlen, mit meinen Emotionen umgehen? Also als Christ will ich Gott gefallen. Ich will ihm Freude machen. Ich will ihm Ehre geben. Ich will einfach ihm gefallen, weil ich ihn lieb habe. Und wie kann ich das machen? Wie kann ich das einfach in Bezug auf meine Gefühle Gott gegenüber zum Ausdruck bringen, dass ich ihn lieb habe? Weil mein Ziel ist es, Gott nicht nur mit einem Teil meines Seins zu ehren, nicht nur mit meinem Verstand, sondern ich will ihn ganzheitlich anbeten, auch mit meinen Gefühlen. Wie geht das? Ich glaube, und das ist so ein Kernsatz, den ich für mich festhalten musste, ich glaube, Gott mit seinen Gefühlen zu ehren, bedeutet auf der einen Seite nicht, Gefühle zu unterdrücken, Gefühle auszublenden, zwanghaft versuchen, gefühlslos oder emotional nüchtern zu sein. Ich glaube nicht, dass das bedeutet, Gott mit den Gefühlen zu ehren. Ich glaube, auf der anderen Seite bedeutet es aber auch nicht, den Gefühlen blindlings zu folgen. Ne? Den Gefühlen sich einfach hinzugeben, das, was ich fühle, das ist dann eben so und dann lebe ich das, sondern ich gehe den Mittelweg. Ich gehe den Mittelweg und sage, Gott, ich will mit meinen Gefühlen umgehen, indem ich sie in eine gute Bahn lenke. Ich will sie in eine Bahn lenken, die dir gefällt. Und ich bin überzeugt davon, als Christen sind wir unseren Gefühlen nicht irgendwie hilflos ausgeliefert. So, ich kann nichts dagegen tun, dass ich so fühle. Das ist doch jetzt so. Nein, ich glaube, wir können unsere Gefühle zu einem gewissen Grad Herr werden und sie steuern. Ich glaube, wir können Gott widersprechen, widerstrebende Gefühle angehen, sie in eine Gottes wohlgefälligere Bahn umlenken, umsteuern. Und wir können Gefühle, die gut sind, können wir fördern, können wir wachsen lassen. Und auf diese Weise, ja, Gott Ehre machen. Aber wie mache ich das? Und ich glaube, das passiert nicht von allein. Also, wenn ich einfach nur sage, gut, ich will das jetzt, dann geschieht das nicht. Ich glaube, man braucht dafür ganz schön viel Ausdauer. Das ist ein Training und eine biblische Strategie. Und diese biblische Strategie, die finde ich im Psalm 139. Das ist ein Psalm, den haben wir ja gerade gelesen zusammen. Der sagt ganz viel darüber aus, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen soll. David, der schreibt diesen Psalm und das ist ein schön bekannter Psalm, Psalm 139. Der wird ganz oft zitiert, ne? Hat Simon gerade schon gesagt, es gibt diese schönen Verse darin, so, oh, wunderbar bin ich gemacht, Gott, du hast mich herrlich geschaffen, ich danke dir dafür. Gott, du bist immer bei mir und egal wo ich hingehe, mir wird nichts passieren, weil ich in deiner Hand bin. Das sind so richtig schöne Gedanken in diesem Psalm. Er wird ganz gern zu Geburtstagen weitergeben, so Verse daraus. Und das ist gut, also soll man gerne machen. Mir ist nur aufgefallen, oder uns ist aufgefallen, dass ein paar Verse irgendwie so gerne kategorisch ausgelassen werden. Über die springt man so einfach weg. Ich habe das schon öfters mal erlebt. Dann liest der Moderator den Psalm so bis Vers 18 vor. Und dann stoppt er einfach. Warum? Warum lässt man Vers 19 bis 22 aus? Ganz einfach, weil diese Verse irgendwie total komisch wirken. Die passen da irgendwie nicht rein. Man denkt so, irgendwie sind die hier fehl am Platz. Warum? Weil es geht hier auf einmal, während es vorher ganz darum ging, so, oh, also mutmachend und schön und rund, geht es auf einmal um Hass. Es geht um Aggression. Es geht sogar darum, dass der Autor sich ekelt. Ja, das passt doch hier nicht rein, David, oder? Aber doch, ich glaube, das passt da genau rein. Ich glaube nämlich, ich bin überzeugt davon, diese Verse sind der Kern des ganzen Psalms. Der ganze Psalm baut sich um diese Verse auf und ist eine Verarbeitung genau dieser Gedanken in diesen Versen. Und ich glaube, dass genau diese Verse uns auch helfen im Umgang mit Gefühlen, im Umgang mit Gefühlschaos, könnte man sagen. Lass uns diese Verse nochmal lesen. Eine sehr spannende Verse. Ab Vers 19 lese ich vor. Mögest du, Gott, den Gottlosen töten. Ihr Blutmenschen weicht von mir. Sie, die mit Hinterlist von dir reden, vergeblich die Hand gegen dich erheben. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Um was geht es hier? David, der diesen Psalm schreibt, der spricht hier über sein Innerstes. Der legt seine tiefsten Gefühle offen. Und scheinbar befindet er sich gerade in so einer richtigen, schwierigen Situation. Also innerlich zumindest. Er ist in so einem richtigen Gefühlschaos gefangen und er weiß nicht so richtig, wie er mit seinen Gefühlen umgehen soll. Vielleicht so ähnlich wie Simon das gerade beschrieben hat, als das Kind, die kleine Malia, geschrien hat, dieses komplette Aufgelöstsein in seinen Gefühlen. So stelle ich mir das vor. Vielleicht ein bisschen anders noch. Und er hat diese Gefühle. Und er fragt sich irgendwie innerlich so, was sind das für Gefühle? Sind das gute Gefühle? Soll ich die fördern? Oder sind das falsche Gefühle? Soll ich die bekämpfen? Was ist eigentlich los mit mir? Und ja, da sind diese Menschen, mit denen kann David einfach nicht umgehen. Die fordern ihn einfach heraus. Das sind Leute, die sind total egoistisch. Und im Gegensatz zu David versuchen sie eben nicht nach Gottes Willen zu leben, sondern versuchen ihre eigenen Ziele voranzutreiben. Sie versuchen total egoistisch, sich selbst besser darzustellen. David bezeichnet sie als Blutmenschen. Also als Menschen, die auch mal bereit sind, unfaire Mittel, Gewalt einzusetzen, um sich selbst besser darzustellen. Und David, den wurmt das. Den geht das so richtig gegen den Strich. Und er kann einfach nicht mit diesen Männern umgehen, oder diesen Menschen. Gerade weil sie so eine fromme Fassade leben und eigentlich nur hinterlistig sind. Und das beschäftigt David. Er sagt, er hasst es. Er hasst sie. Und es ekelt ihn geradezu an, diese Heuchelei, Schauspielerei. Wie ist das mit diesen Gefühlen, die David hier hat? Sind das gute Gefühle? Sind das schlechte Gefühle? Also eigentlich würde man jetzt ja sagen, wir sollen unseren Nächsten lieben, ne? Ganz klar. Und Nächsten lieben heißt auch unabhängig von dem, wer der Nächste ist. Scheint falsches Gefühl zu sein, oder? Auf der anderen Seite entspringen diese Gefühle aber doch einem Herzen, das Gott wirklich von ganzem Herzen liebt und das deswegen Unrecht nicht ertragen kann. Irgendwie beides, oder? Wie soll David damit umgehen? Ich weiß nicht, kennst du das oder kannst du David hier verstehen, wenn du einfach Gefühle bei dir nicht einordnen kannst, Emotionen nicht sortiert bekommst? Vielleicht, also wahrscheinlich ist es bei dir was anderes. Es sind andere Situationen, andere Menschen, die dich zum Rasen bringen oder Dinge, die dich herausfordern, Situationen, die dich überfordern. Aber ich glaube, jeder von uns hat irgendwo mal mit irgendeiner Emotion zu tun, die ihn persönlich herausfordert. Das Schöne ist, David findet hier so eine richtig gute Strategie, einen richtig guten Weg im Umgang mit genau diesen Gefühlen. Er schreibt Psalm 139. Das ist sein Weg. Und in diesem Psalm, da ordnet er seine Gefühle, er prüft sie und er findet einen Umgang mit ihnen. Lass uns mal hineinschauen in diesen Psalm nochmal. David geht hier drei Schritte in diesem Psalm und das ist, glaube ich, eine Strategie, die du ja auch merken kannst, drei einfache Schritte, wie du deine Gefühle so ordnen kannst, dass sie Gott wieder Ehre machen. Der erste Schritt ist der auch größte Schritt im Psalm, ist sich in Gottes Wahrheiten erden. Ich finde das richtig stark, was David hier macht. Wir müssen bedenken, er ist ja gerade eigentlich vom Gefühl her so richtig innerlich erregt. Er ist richtig sauer, richtig hasserfüllt eigentlich. Und wenn ich in dieser Situation einen Psalm schreiben würde, vermute ich, würde ich genau bei diesen Gefühlen anfangen. So ein Gott, was soll das? Ne? Ich würde direkt hiermit starten, mit diesen innerlichen Erregungen. David macht das nicht. Und damit ist er mir so ein Vorbild. David, der beginnt damit, dass er kurz innehält und sich kurz vor Augen ruft, wer Gott ist. Und vor allem, wer Gott für ihn ganz persönlich ist. Ich finde das total spannend. 18 von 24 Versen, also die ersten drei Viertel des gesamten Psalms, spricht David einfach nur ein Lob auf Gott aus, um sich in ihm zu erden, um runterzukommen in seiner Gegenwart, um wegzuschauen von sich, zu schauen auf Gott und wer Gott für ihn ist. Und das macht etwas mit ihm. Und das führt dazu, dass er dann auch ab Vers 19 sich seinen Gefühlen widmen kann. 18 Verse lang schaut sich David drei Wahrheiten insgesamt über Gott an. Die ersten 6 Verse, da beschäftigt er sich mit Gottes Allwissenheit. Aber das ist nichts Abstraktes für David. Also Allwissen klingt für mich so ein bisschen abstrakt. Aber nein, das ist für David etwas ganz, ganz Persönliches. Dass Gott Allwissen ist, bedeutet für ihn, dass Gott alles über ihn weiß. Gott kennt ihn, Gott kennt seine Situation, Gott kennt seine Gefühle. Gott weiß, was in David vorgeht. Gott kennt all das drumherum. Gott kennt auch seine Feinde. Gott kennt all die Menschen. Gott ist da und weiß, wie es David geht. Gott kennt David durch und durch. Und das darf David sich vor Augen rufen. Die nächsten 6 Verse beschreibt David Gottes Allgegenwart. Gott ist da und zwar überall, zu jeder Zeit. Und auch das ist nichts Theoretisches für David, sondern etwas ganz, ganz Praktisches. Weil Gott überall ist, ist er auch jetzt da. Er ist jetzt bei David. Er ist da, wenn David unter seinen Feinden ist. Auch da ist David nicht allein. David ist auch nicht allein mit seinen Gefühlen. David ist nie allein. Er ist immer in Gottes Gegenwart. Gott war schon da, als David noch gar nicht geschaffen wurde und jetzt ist Gott genauso da. Und egal, wo David auch hingehen könnte, Gott wird immer da sein. Also Gottes Allwissenheit, seine Allgegenwart und als drittes seine Allmacht. Gott hat alles unter Kontrolle und kann alles nach seinem Willen lenken. Und das ist für David auch etwas total Persönliches, weil er weiß, Gott hat mich in seiner Hand. Ich war schon, bevor ich geboren wurde, im Leib meiner Mutter, hatte Gott mich schon in seinen Händen gehalten. Und genauso hält er mich auch heute in seinen Händen, so wie damals. Und so wird er mich auch morgen in seinen Händen halten. Gott hält mich und umgibt mich mit seiner Kraft. Seht ihr, was David hier macht, diese 18 Verse lang? Er erdet sich in einer Wahrheit nach der anderen Wahrheit über Dinge, wo er Gott kennengelernt hat. Und das ist nichts Fernes, nichts, was er irgendwann mal über Gott gelernt hat. Nein, das ist, wo er Gott kennengelernt hat. Wo er weiß, so ist Gott. In seiner ganz konkreten Situation darf David wissen, Gott kennt mich, Gott ist bei mir und Gott hält mich. Wie ist das bei dir? Hat dich schon mal ein Gefühlschaos überrannt? Ich glaube, so ein Gefühlschaos, das kann bei jedem anders aussehen. Bei dem einen ist es vielleicht, da bringt das Kind einen zum Rasen. Bei dem anderen ist es der Arbeitskollege oder der Vorgesetzte, der einen so richtig wütend macht, weil der einfach ungerecht ist. Es kann sein, dass du manchmal total emotional geladen bist, weil du verletzt bist. Dein Freund, dein Partner, ein Bruder von dir, eine Schwester verletzt dich. Und das bringt deine Gefühle zum Rasen. Vielleicht bist du manchmal in Einsamkeit gefangen. Es kann auch sehr emotional sein, wenn dann so eine depressive Welle dich wegschwemmen will. Oder in Trauer. Genauso. Also Emotionen sind überall um uns her. Und jeder erlebt das. Hast du schon einmal in so einer Situation das gemacht, was David hier macht? Bist innegehalten und hast Gott angebetet? Wenn ich auf mein Leben schaue, muss ich sagen, ich kenne beides. Ich kenne die Situation, wo ich mich meinen Gefühlen einfach hingebe, mich von meinen Gefühlen treiben lasse. Und das ist selten gut ausgegangen. Im Zorn habe ich dann Sachen gesagt oder sage Sachen, die ich im Nachhinein immer bereue. Wenn ich verletzt bin, dann schieße ich zurück und es tut dem anderen weh und im Nachhinein mir auch. Oder wenn ich einsam war oder traurig und mich dann irgendwie dem Selbstmitleid vielleicht hingegeben habe, mich habe berieseln lassen von Dingen, wo ich im Nachhinein gedacht habe, das war nicht gut. Also ich kenne das von mir, wie das ist, wenn man sich einfach seinen Gefühlen hingibt. Aber ich darf auch sagen, Gott sei Dank kenne ich auch die andere Seite und ich kann bestätigen, dass was David hier macht, dass es funktioniert. Das macht einen Unterschied. In diesen Situationen, wo ich zum Beispiel verletzt war oder sehr herausgefordert, zum Beispiel auf der Arbeit mit irgendwelchen Menschen, wo ich dann Gott sei Dank innehalten durfte, kurz ins Gebet und meine Gefühle vor Gott darlegen, kurz Gott anbeten, da musste ich auf einmal gar nicht mehr zurückschießen. Oder zum Beispiel, als Melanie vor ein paar Wochen gestorben ist. Da innerlich war ich total aufgelöst. Ne? Gute Freundin, einfach verstorben. Und innerlich war ich voll traurig und voller Zorn Gott gegenüber. Und was sollte ich machen? Meine Gefühle waren, ich wollte Gott anschreien. Was habe ich stattdessen gemacht? Gott sei Dank, ich habe mich ans Klavier gesetzt, habe Anbetungslieder gespielt. Und das bringt die Seele zur Ruhe. Und ich erzähle das jetzt nicht, um mich hier zu präsentieren. Hey, ich bin der Geistliche. Nein, weil es funktioniert. Das, was David hier erlebt, in Gottes Gegenwart die Gefühle zur Ruhe bringen, die Seele zur Ruhe bringen. Es funktioniert bei David, es funktioniert bei mir und ich bin sicher, es funktioniert auch bei so vielen von uns hier, die das genauso schon erlebt haben. Und deswegen will ich dir Mut machen, genau diesen Schritt zu gehen. Wenn Gefühle dich übermannen, wenn Gefühle dich überrollen, innezuhalten. Von dir wegzuschauen, auf Gott zu schauen. Das kann manchmal so ein kurzer Augenblick sein. So ein kurzes Durchatmen, ein kurzes Stoßgebet und weitermachen. Es kann manchmal sein, dass man sich kurz für 3 Minuten zurückzieht, vielleicht auf Toilette geht, also um einfach kurz stille zu werden vor Gott. Es kann auch sein, dass du Zeit hast oder die Zeit nehmen solltest für einen Gebetsspaziergang, wo du auch laut reden kannst, laut Gott anbeten kannst in der Stille oder da, wo niemand anders ist, einfach damit du diese Ruhe vor Gott findest. Aber mach das. Egal, ob das jetzt im Zorn ist oder in der Verletzung oder in der Trauer oder wo auch immer. Geh diesen Schritt. Und wenn du diesen Schritt gegangen bist, dann kannst du auch mit ganz neuen Augen auf das eigentliche Problem schauen oder auf deine Gefühle schauen. Das macht David dann auch in den nächsten Versen. Ab Vers 19, da ist David jetzt so ruhig und geerdet, dass er sich jetzt auf seinen Hass konzentrieren kann. Diese Gefühle, die in ihm sind. Und er redet mit Gott über diese Gefühle und legt sie Gott einfach ganz offen. Deswegen dieser zweite Schritt, Gefühle vor Gott reflektieren. Erst sich in Gottes Wahrheiten erden, um ruhig zu werden und dann in Gottes Gegenwart diese Gefühle reflektieren. Und David, der nimmt jetzt hier kein Blatt vor den Mund. Also wenn man diesen Psalm liest, der redet ganz offen vor Gott, was er empfindet. Gott, ich hasse diese Menschen. Ich empfinde Hass, ich empfinde Ekel. Gott, das empfinde ich. Aber David macht auch direkt den zweiten Schritt. Er sagt nicht nur Gott, das fühle ich, sondern Gott, ist das gut, dass ich so fühle. Es ist ein Beschreiben und ein gleichzeitiges Hinterfragen. Und diese Kombi, die ist das Entscheidende. Gott sagen, was tief in der Seele ist und gleichzeitig fragen, ist das gut? Gott, wie denkst du darüber? Und in diesen Dialog mit Gott gehen. Gott, ist das eigentlich richtig, dass ich sie hasse? Ich glaube, zu oft gehen wir nicht ins Gespräch mit Gott genau über diese Themen, sondern die manchen ignorieren die Gefühle und unterdrücken sie, das ist der eine Weg, oder man lässt sie bei anderen Menschen raus, indem man dann voller Frust über die Person redet, über die man sauer ist oder die einen verletzt hat. Aber ich glaube, beides sind nicht die richtigen Wege. Der richtige Weg ist, mit Gott ins Gespräch zu gehen. Und in Gottes Gegenwart können dann Gefühle bearbeitet werden. Manche Gefühle, die werden dann im Gebet bestätigt. Und das ist gut. Wenn ich mit meiner Trauer, weil ein geliebter Mensch gestorben ist, ins Gebet gehe und das vor Gott ausbreite, ja, dann fühlt Gott mit, ist doch klar. Jesus weint am Grab von Lazarus, weil er sein enger Freund ist, der gestorben ist. Ja, Jesus weint. Und ich glaube, Gott weint auch mit uns. Und dann dürfen wir auch in Gottes Gegenwart weinen. Manche Gefühle werden voll bestätigt. Und Gott fühlt mit. Oder das Gegenteil, wenn wir gerade einen Erfolg erlebt haben oder irgendwas, worüber wir uns voll freuen, dann können wir das auch in Gottes Gegenwart mit Gott teilen und Gott freut sich mit. Manche Gefühle werden einfach bestätigt und das ist gut. Andere dagegen werden als Sünde entlarvt. Und das ist gut, auch gut. Wenn ich zum Beispiel in mir Neid empfinde oder irgendein Ärger, Frust oder Selbstmitleid oder wie auch immer, und das in Gottes Gegenwart bringe und das im Gespräch mit ihm reflektiere, dann kann gut sein, dass ich merke, eigentlich sind diese Gefühle gerade nicht richtig. Eigentlich entsprechen sie nicht deinem Wesen, Gott. Eigentlich sind sie falsch. Und es kann auch sein, dass manche Gefühle als Lüge entlarvt werden. Manchmal lügen uns Gefühle ja an. Wir fühlen etwas, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Wenn ich mich zum Beispiel wertlos fühle und in Gottes Gegenwart dieses Gefühl reflektiere, wird deutlich, ich bin gar nicht wertlos. In Gottes Augen bin ich unendlich wertvoll und geliebt. Und dann kann diese Lüge als Lüge entlarvt werden. Oder wenn ich denke, ich bin ganz allein und mir dann vor Augen halte im Gespräch mit Gott, warte mal, Gott ist ja da, Gott trägt mich und Gott hält mich und Gott ist mit mir, da kann auch diese Lüge entlarvt werden. In Gottes Gegenwart können Gefühle geordnet werden. Manche werden bestätigt, andere entlarvt. Und beides ist gut. Und indem man dann auch diesen Prozess geht im Gespräch, ordnet sich auch manches schon von allein. Also manchmal kann es dann schon sein, dass dann gewisse Gefühle schon abschwächen. dass ich merke, okay, ja, der Hass, der wird kleiner oder mein Frust wird kleiner. Andere Gefühle brauchen länger, klar. Nicht alles kann man mal eben so Schalter umlegen und dann fühle ich jetzt nicht mehr so. Das braucht seine Zeit. Da braucht man vielleicht mehr Zeit in Gottes Gegenwart und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit darüber hinaus. Und genau dafür gibt es den dritten Schritt. Wie David diesen Psalm abschließt, und das ist mit einer Bitte an Gott. Schritt 3, Gott um Ordnung und Leitung bitten. Also David erdet sich in Gottes Wahrheiten, wendet sie auf sich an, wird ruhig, reflektiert seine Gefühle in Gottes Gegenwart und zum Schluss kann er dann mit einem Gebet schließen und nach vorne schauen. Ich lese nochmal die letzten beiden Verse hier vor, Vers 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. David ist ganz klar, er braucht Gottes Hilfe. Also er selber ist mit seiner Situation, seinem Inneren manchmal einfach überfordert. Und es ist gut, sich das einzugestehen vor Gott. Und er bittet Gott einfach, Gott, hilf mir. Hilf mir, meine Gefühle zu ordnen und hilf mir, dann auf einem guten Weg zu gehen. Meine Gefühle, die sind sehr stark in mir, aber ich will, mein Ziel ist es, auf diesem ewigen Weg zu gehen. Also auf deinem Weg, der dir gefällt, im Weg der Heiligung, könnte man auch sagen. Der Weg, der zum Leben führt. Auf dem Weg will ich gehen und ich will auch mit meinen Gefühlen auf diesem Weg gehen. Bitte hilf mir dabei. Prüfe mich, ordne mich. Zeig mir, ob ich das jetzt richtig reflektiert habe oder ob noch was ist, was ich noch übersehen habe. Ne, ordne das. Ich glaube, David war auch noch nicht ganz geordnet, als er den Psalm fertig geschrieben hat. Aber er war auf diesem Weg und er bittet Gott, diesen Weg, diesen Prozess zu Ende zu führen, zu einem guten Ende zu bringen. Ich glaube, das dürfen auch wir tun. Gott bitten, dass er uns hilft, einen guten Weg zu finden, damit wir unsere Gefühle wirklich in eine gute Bahn lenken können, an der Gott Freude hat. Ich komme zum Schluss der Predigt. Es ging heute um Gefühle. Ich weiß, das ist so ein Thema, da redet nicht jeder gerne drüber. Aber ich glaube, es ist gut, zwischendurch mal innezuhalten und sich auch das vor Augen zu halten und diese Frage zu stellen, wie kann ich als Christ mit meinen Gefühlen Gott Ehre machen? Wie kann ich mit meinen Gefühlen umgehen? Ich will Gott gefallen, ich will ihn lieb haben und das will ich auch mit meinen Gefühlen widerspiegeln. Lass uns Gott ganzheitlich anbeten, wirklich ganzheitlich. Nicht nur mit dem Verstand, nicht nur mit unserem bloßem Gehorsam, sondern auch mit dem ganzen Herzen, mit allem, was dazugehört. Und wenn Gefühle in uns sind, die zu prüfen sind, dann lass uns das auch machen. Lass uns wie David den ersten Schritt gehen, uns immer wieder in diesen Wahrheiten vor Gott erden, uns vor Augen halten, wer Gott für uns ist, ruhig werden, die Gefühle vor Gott reflektieren, indem wir sie Gott beschreiben, darlegen, aber auch hinterfragen. Und ins Gespräch mit Gott gehen und uns ordnen lassen von ihm und dann Gott bitten, uns wirklich auf einem guten Weg zu leiten, der an dem wir selber Freude haben, weil dann sind wir einfach in Gottes Gegenwart und in seinem Willen und dann bringt das Freude, aber an dem auch er Freude hat. Lass uns als Gemeinde wirklich in dieser Sicht wachsen und ganzheitliche Anbeter Gottes werden. Amen.